Also schön, wenn dein Weinstock trägt. Mein Apfelbaum hat nicht einen Apfel. Ich will mit uns heute Morgen ein Wort aus Josua 24, den Vers 15 betrachten. Da heißt es: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Josua hat zum Volk Israel gehört und wenn man jetzt zurückschaut, dann hat er vor über 3000 Jahren gelebt, also eine Weile her. Und da kann man sich ja noch fragen, was hat uns jetzt ein Mann zu sagen, der vor über 3000 Jahren gelebt hat? Ist ganz lustig, mir geht es oft so, dass ich Menschen treffe, die reden immer davon, dass es früher alles besser war. Die auch davon träumen, wenn es irgendwie wieder so wäre. Ja, weiß es nicht, wie das ist. Wahrscheinlich erinnere ich an das Gute von damals, dass es so ist. Also ich weiß nicht, ob ich zur Zeit Josua hätte leben wollen. Also da gab es vorhin so ein Bild von so staubig, trocken. Und dann 40 Jahre mit Josua durch die trockene Wüste ziehen. Ich würde zwar gern wissen, wie Manna schmeckt, aber ich weiß es. Also ich glaube, ich wollte das nicht. Aber man kann sich jetzt fragen, es hat sich ja so viel geändert in diesen 3000 von damals bis heute. Macht es überhaupt viel Sinn, dass wir darüber nachdenken, was so jemand gesagt hat vor 3000 Jahren? Ja, es hat sich viel geändert, aber das, was sich nicht ändert, ist Gott und seine Wahrheit. Und worum es hier geht und was ich betrachten möchte, ist, was eben die Beziehung zwischen Josua und Gott ausgemacht hat. Weil Gott ist unveränderlich und wir sollen eine Beziehung zu ihm haben, zu diesem unveränderlichen Gott. Und deshalb glaube ich, dass uns das viel zu sagen hat. Und dass es auch heute noch aktuell ist, weil wenn der Gott sich nicht geändert hat, dann können wir viel daraus lernen, wie im Lauf der Zeit Menschen, die Gott angebetet haben, wie sie miteinander umgegangen sind. Und so denke ich, dass so wie Gott Josuas Leben beeinflusst hat, geführt hat, geleitet hat, so macht das heute mit uns auch noch. Und da können wir einerseits von den Fehlern, die andere gemacht haben, aber auch von dem Glauben und dem Gehorsam lernen. Und das möchte ich mit euch anschauen. Interessant, mit dem Namen Josua fängt es schon an. Das ist die hebräische Form aus dem griechischen Jeshua, man hört es schon. Jesus und bedeutet Gott hilft. Also ein toller Name gehabt. Gott hilft. Gott ist heil. Und das ist einfach die gleiche Bedeutung, wie im Namen Jesus drin ist. Und Gott hat ihn auch nicht nur wegen seines Namens, sondern Gott hat ihn ausgesucht, weil Josua ein Führer des Volkes Israel, also Gottes Volks, geworden ist. Er war der Nachfolger nach Mose. Und ihr wisst ja, das finde ich ja so traurig, dieser Mose, der 40 Jahre lang dieses Volk durch die Wüste führt und dann darf er nicht mehr ins gelobte Land. Und es war dann der Josua, der dieses Volk ins gelobte Land führen durfte. Und so war es, dass der Josua einfach, da hatte eine tolle Rolle gehabt. Er konnte sein Volk dann ins gelobte Land zum Heil und zum Sieg führen. Und Josua war auch einer, ich meine, das könnt ihr euch vorstellen, wenn man so einen Flohzirkus wie das Volk Israel, die ständig ausgebüxt sind und immer einen guten Willen hatten und was Falsches gemacht haben, also das war kein einfacher Job, den er da hatte. Und er musste eben das Volk Gottes immer wieder mahnen, auf dem rechten Weg zu bleiben. Ich habe schon erwähnt, er hat also Mose erlebt, er hat nicht nur Mose erlebt. Der Beginn seiner Karriere war, er war der Diener von Mose. Also kann man sagen, der hat seinen Job von der Pike auf gelernt oder so, wie es heute keiner will. Heute will gleich jeder dem Meister Konkurrenz machen. Er war der Diener von Mose. Und er gehörte auch zu den Männern, die Mose ausgesandt hat, um zu erkunden, ob man jetzt in dieses Land Kanaan, ob man da einziehen sollte. Und ihr wisst ja, diese ganzen Berater, die haben alle gesagt, meine Güte, die Kerle sind so groß und so stark, da können wir nicht hingehen. Und Josua mit Kaleb, das waren die einzigen Kundschafter, die zurückkamen und die dann eben gesagt hat, mit Gottes Hilfe. Also wenn Gott mit uns ist, dann werden wir das schaffen. Und es zeigt schon, was für ein Holz der hatte, wie der geschaffen war. Also er hat einfach wirklich Gottes Vertrauen gehabt. Josef und Kaleb, unter der Führung von Josua, hat das Volk auch erleben können, wie Gott Wunder getan hat. Das ist ja immer so, wenn Menschen treu sind, dann kommen Ergebnisse von Gott. Einfach treu sein. Jetzt können wir sagen, okay, heute können da ein bisschen mehr da sein. Und ja, ich meine, 40 Jahre durch die Wüste gehen, dann müssen wir jetzt noch ein paar Jahre hier sitzen. Also einfach, Gottes Zeiträume sind groß, aber zum Beispiel hat Gott den Jordan geteilt, damit dieses Volk da durchziehen konnte. Und ihr kennt die Geschichte von den Mauern von Jericho, wo er die Mauern hat einstürzen lassen. Und so denke ich, also dieser Josua, das ist kein Niemand. Gott hat viel mit ihm erwirkt und getan. Und er hat etwas zu sagen und ich denke, er hat auch für uns heute etwas zu sagen. Ganz angefangen davon, dass er ein richtiges Vorbild im Glauben ist. Ist mir auch ein Vorbild im Glauben, diese Männer. Das macht mir Mut, weil ich sehe, die hatten es auch nicht leicht, aber die sind dran geblieben. Wir alle haben es auch nicht leicht. Und wie oft wird das Herz dann schwach und mutlos. Und ich finde es schön, dass wir solche Vorbilder in der Bibel haben. Das ist ja, Gott sagt ja, ich erziehe euch. Das macht den jungen Leuten keinen Spaß und uns Älteren macht es auch keinen Spaß, wenn Gott uns erzieht. Aber das sieht man auch an Josua, dass er aus etwas Gutem etwas noch Besseres gemacht hat durch diese Erziehung. Und Josua war eben ein Mann Gottes. Und so denke ich, ob ein Mann oder eine Frau Gottes, wie wir heute hier sitzen, wenn wir gehorsam sind und wenn wir uns von Gott erziehen lassen und da treu bleiben, dann haben wir gute Chancen, dass wir für unsere Familien, für unsere Kinder, dass wir ebenfalls Zeugnis geben können oder Beispiele sind. Also was der Josua nicht hatte und wir heute aber haben, wir haben eine Verheißung eines Helfers, der Heilige Geist, dass er uns hilft, unsere Aufgaben zu erfüllen. Sagt ja der Heilige Geist, er will uns umgestalten zum Bild Jesu, in uns umgestalten. Das müssen wir natürlich zulassen, was wir nicht so gern tun, aber ich denke, das ist immer so eines, man sieht dann die tollen Beispiele aus der Bibel und denkt, ja und ich kleiner sitze hier auf dem Stühlchen und bin ein kleines Licht. Das muss nicht so sein. Gott hat einen Plan für dich. Du bist kein Zufall. Und auch wenn du selber es vielleicht nicht als groß ansiehst, es kann ein Same sein, den du säst, der aufgeht, ohne dass du es weißt, kannst du ein Beispiel für andere sein. Also deshalb möchte ich jetzt diesen Satz mit euch betrachten, den der Josua gesagt hat, nämlich, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Also das ist wieder was ganz Tolles, ich werde es ziemlich lange über einen Satz reden. Das ist immer so irgendwie ganz toll, finde ich. Wenn man am Anfang darüber nachzudenken in der Bibel, da kann man eigentlich über jeden Satz ziemlich lange reden. Völlig egal, welcher Satz es ist. Weil der Geist Gottes, der das Wort inspiriert hat, hat in jedes Wort hat er einen Sinn gelegt. Und für mich ist das immer faszinierend. Also jetzt will ich ein ganz unscheinbares Wort hier betrachten, wo er sagt, ich aber. Aber. Also ihr wisst ja, aber ist kein gutes Wort, oder? Wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet und einer sagt aber, dann ist es schon nicht so viel wert, was der sagt. Mit dem aber. Also aber. Das aber ist hier in diesem Satz sehr wichtig. Wir müssen uns, um das besser zu verstehen, nochmal vor Augen führen, in welcher Situation Josua hier lebt. Also ich habe schon gesagt, er war der Führer des Volkes Israel. Und er hat das Israel ins gelobte Land geführt und jetzt ist er alt und kann zurückblicken auf die Dinge, wo Gott ihn geführt hat. Aber er hat auch Fehler gemacht und das Volk hat Fehler gemacht und das hat schon manchmal zu Unsegen geführt. Das finde ich auch wieder ganz wichtig für unser Leben. Vielleicht sind wir manchmal so richtig gut drauf auf unserem Weg und dann stolpern wir wieder. Das ist offensichtlich ganz normal. Guckt mal das Volk Israel an. Das ist ja mehr gestolpert als gelaufen. Und es ist einfach wichtig für uns, dass wir da auch Mut haben auf diesem Weg. Aber, also das Volk ist ziemlich viel gestolpert. Also ein Beispiel. Gott hat dem Volk Israel eben mitgeteilt, wenn ihr jetzt in dieses gelobte Land geht, dann bitte vermischt euch nicht mit diesem Volk. Logisch, Gott wollte nicht, dass sein Volk sich jetzt mit einem anderen Volk mischt, das völlig andere Ideen und Götter und das wollte er einfach nicht. Er wollte nicht, dass diese fremden Sitten und Gebräuche, die was ich woher kamen, sein Volk annahmen. Und deshalb hat er einfach gesagt, ich will also nicht, dass meine israelitischen Männer heidnische Frauen heiraten oder meine israelitischen Frauen sollen keine heidnischen Männer heiraten und andersrum. Weil, ich meine, das ist ganz logisch, wir wissen ja warum, dass in solchen Fällen ist es dann sehr oft nicht so, dass der Gläubige den Ungläubigen bekehrt, sondern dass der Ungläubige den Gläubigen herabzieht. Das ist leider so. Und ich meine, okay, logisch, das will Gott nicht. Das ist sein Augapfel, ist sein Volk. Das macht schon genug Käse. Muss auch nicht noch sowas kommen. Also hat er ihm gesagt, das soll er nicht machen. Aber natürlich, es kommt, wie es kommen soll. Israel hat es nicht beachtet. Und sie haben mit den heidnischen Völkern nicht nur zusammengelebt, sondern die hatten Gemeinschaften auf allen Lebensbereichen und sie haben einfach nicht wirklich nach Gottes Geboten gelebt. Das war für sie einfach so, das war die Welt, in der sie gelebt haben. Und und das sind eben alle Dinge, Welt sind die Dinge, die eben nicht wirklich aus Gott sind. Ich meine, so sagen wir heute ja auch. Also wir sagen, gut, wir leben natürlich in Jettingen, Herrenberg, wo ihr alle lebt, in der Welt. Aber das, was hier Gott mit Welt meint, ist eben das, was nicht von Gott kommt. Das, was Gott nicht gefällig ist, also das außerhalb seines Willens liegt. Heute sagt man, das ist der Zeitgeist. Also Hauptsache, es machen alle, dann macht man es mit. Das ist der Zeitgeist, das gehört sich so. Aber natürlich, die waren auch nicht auf den Kopf gefallen, die hatten gute Argumente. Also wir wissen natürlich, dass Gott das ein bisschen anders gemeint hat, aber das ist schon ein bisschen streng, oder? Das ist übertrieben oder überholt und das passt nicht in unsere Zeit und man muss es auch nicht so genau nehmen. Und wir fallen doch nicht vom Glauben ab, bloß weil wir jetzt bei einem anderen Volk leben und ein bisschen uns anpassen, oder? Man muss sich doch anpassen. Und eigentlich machen wir doch nur, was alle anderen auch machen. Und wenn es alle anderen auch machen, kann es nicht so falsch sein. Und wir haben festgestellt, dass jetzt in diesem neuen Land lebt man dann eigentlich ganz gut, wenn man sich angepasst hat mit diesen anderen Sitten und Gebräuchen. Und mal ganz ehrlich, schöne Frauen gibt es woanders auch, oder? Also, und wenn also die Umstände es erfordern und es für meine Entwicklung, dass ich gute Arbeit habe und dass mein Nachbarn mich mag, warum soll ich diese Vorteile nicht mitnehmen, die uns durch diese anderen Völker zuteil werden? Das darf man nicht so eng sehen. Also jetzt höre ich mal auf mit der Beschreibung. Da kommt einem doch so manches kommt einem bekannt vor. Das wird ein bisschen schön geredet. Manches wird schön geredet. Es gibt unter uns Christen, höre ich, solche Argumente höre ich. Im Gegenteil, was höre ich da? Muss man die Bibel wirklich wörtlich nehmen? Also ist eher der Versuch, da wo Gott klar ist, das ein bisschen abzurunden, als der Versuch, das zu verteidigen. Weil, ich meine, so einem modernen Menschen von heute kann man das doch nicht zumuten, oder? Und außerdem, manche Aussagen der Bibel, die sind doch nicht heilsnotwendig. Das reicht doch, wenn ich mich auf das wirklich Wichtige, also da gibt es so Sachen, also muss man jetzt unbedingt glauben, dass die Maria als Jungfrau schwanger wurde? Wer glaubt denn sowas? Also ich meine, das hat man halt so beschrieben, oder? Und auch jetzt die Wunder Jesu, das sind einfach, man hat ihn hervorgehoben, schöne Geschichten, aber ich meine Wunder, das sind doch Legenden. Das kann man glauben oder nicht, aber das ist doch nicht am Ende doch nicht wirklich entscheidend. Also ich will ja niemanden anklagen, aber also Ich höre das öfters, wenn man mal so eingeladen ist zum Geburtstag irgendwo anders, wo Menschen zusammenkommen, da muss man aufstehen und muss weggehen, was da manchmal geredet wird. Und da gibt es natürlich Sachen, die sind besonders schwierig. Also für mich besonders schwierig natürlich ist diese Ordnung von Gott, dass der so eine Ordnung hat. Also Gott und Jesus und Mann und Frau. Also ganz ehrlich, tue ich mir schwer. Das muss ich einfach sagen, also wenn Gott halt eine Ordnung hat, dann muss ich mich bemühen, das zu verstehen. Und natürlich, vor Gott sind alle Menschen gleich, ob du jetzt Mann bist oder Frau, natürlich bist du ein Kind Gottes. Und trotzdem hat er andere Aufgaben, hat so eine Verteilung. Und für uns Männer, es tut mir echt leid, das, was Gott von uns will, das sind wir zu weich oft oder zu feig oder ich weiß es nicht. Das ist eine schwere Aufgabe. Es können die Frauen sagen, ja, das, was er über uns sagt, ist auch schwer. Und für viele in diesen Diskussionen, denkt doch bloß mal an irgendwelche Bekannten und Freunde, muss man das, was jetzt die Bibel über die Ehe und Ehescheidung sagt, gilt es heute überhaupt noch, wenn man nach links und nach rechts guckt? Gilt dieses Wort Gottes und ziehet nicht am Joch mit dem Ungläubigen bei der Wahl des Ehepartners? Wer mich die Liebe überfällt, überfällt mich die. Ich verstehe es. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Aber hier geht es mir so um dieses Thema der Weichwäscherei und so wie Gottes Wort halt ist, wirklich. Da höre ich doch, guck doch mal die Scheidungsrate an, muss man heute überhaupt noch heiraten, um sich treu zu sein? Ich muss doch nicht heiraten, um treu zu sein, oder? Das kann ich doch auch ohne heiraten. Weil wenn es dann mal auseinandergeht, dann habe ich es nicht so schwer. Oder? Ja. Oder sind die Anweisungen der Bibel über die Rolle und der Dienst der Frau in der Gemeinde heute noch aktuell? Wir leben doch im 21. Jahrhundert und die Umstände haben sich geändert. Und warum muss man das noch praktizieren? Wir fallen doch deshalb nicht vom Glauben ab, wenn man so eine Lebensweise ein bisschen abwandelt. Also ganz wichtig, das Wort Gottes gilt, prüft es selber. Ich stehe hier nicht, um das zu verurteilen. Also ich will es einfach als Frage in den Raum stellen, weil ich es für wichtig finde, dass wir darüber nachdenken, weil wir Rechenschaft ablegen müssen am Ende, darüber, wie wir mit diesen Dingen umgegangen sind. Obwohl ich ganz ehrlich auf manche Antwort schon gespannt wäre. Aber gut, was hat jetzt all dieses mit Josua zu tun? Er muss dieses Volk führen, das Volk ist wie ein Flohzirkus und er weiß ganz genau, jetzt leben die in einem anderen Land, da ist der Einfluss da, der Welt, der andere. In ihren Köpfen kreisen diese Ideen. Und natürlich wusste er durch seine große Erfahrung, wie schnell Menschen sich verführen lassen. Es sieht ja lecker aus, manches, was da kommt. Und mancher, der heute noch ziemlich treu auf dem Weg geht, schon morgen bums fällt er in irgendein Loch. Und deshalb dieser Satz. Er sagt, also, ihr mögt denken und handeln, wie ihr wollt. Ob ihr nach Gottes Geboten oder nach dem Zeitgeist leben wollt, das ist eure Entscheidung, ich aber. So, jetzt verstehen wir das aber. Ich aber. Damit unterscheidet er sich von all diesen Wischiwaschi, sondern das ist sein Zeugnis. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich habe das gar nicht gewusst, so gut war ich jetzt in Deutsch nicht, aber vielleicht mancher, der noch frischer vom Abi ist. In der Grammatik heißt dieses Wort aber Abtönungsartikel. Ich gestehe es, ich habe es nicht gewusst. Das heißt also, solche Artikel wie dieses aber, das gibt eine Aussage, eine Tönung, eine Richtung. Also grammatikalisch wäre der Satz ja völlig richtig, wenn er einfach heißt, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. So als Deutscher würde ich sagen, das ist doch klarer irgendwie, oder ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Nur der Josua wollte ja etwas mit dem aber sagen, was sehr, sehr wichtig ist. Wir schwimmen natürlich immer lieber mit dem Strom, ohne das aber. Weil hier ist ein positives aber. Er sagt, ich schwimme nicht mit dem Strom. Ich aber, völlig wurscht, was ihr tut. Und damit löst er sich aus diesem Mitschwimmen. Da geht es ihm jetzt nicht darum, dass er sagt, ich habe meinen eigenen Schädel, sondern er stellt sich hier auf Gottes Seite. Er stellt sich auf Gottes Seite, und wer sich auf Gottes Seite stellt, stellt sich für die Welt ins Abseits. Sei mal bei so einem Geburtstag mit 50 und 80 Leuten, die irgendwie so wischiwaschi herreden, und du sagst, aber. Da wirst du angeguckt, als ob du nicht von dieser Welt wärst. Weil was er sagt, ihr mögt denken und handeln, was ihr wollt, ich aber mache da nicht mit. Deshalb gefällt mir dieser Satz. Und wenn ich mit meiner Haltung, meinem Glauben, mit meinem Versprechen Gott gegenüber völlig alleine dastehe, ich bleibe dabei, ich aber. Ja, wir mögen das nicht, wir wollen ja überall gut Freund sein und gut mitschwimmen. Wer das aber sagt, der muss eben in Kauf nehmen, dass er im Abseits steht. Dass er vielleicht isoliert wird, dass andere sagen, der war früher mal ganz nett, aber seitdem der da in Crescendo geht, ich weiß es nicht. Ja, so ist es, oder? So ist es. Da wird man dann als sektiererisch eingestuft, vielleicht exzentrisch. Ich glaube, das ist ein Problem der heutigen Zeit. Wer heute wirklich echter Christ sein will, der muss schon immer sagen, ich mache da nicht mit. Ist ja nicht so, dass jetzt die ganze Welt irgendwie so gerade, so irgendwie auf der Spur, irgendwie die Welt hat sich so weit weg entwickelt, dass wer wie die Welt lebt, das ist so weit weg. Und wenn wir unseren Glauben leben wollen, dann geht es nur mit dem Ich aber. Geht es nicht anders. Weil das Schlimme ist ja heutzutage, das ist ein bisschen zu einfach, wenn wir sagen, jetzt sitzen wir hier und bemühen uns und da draußen, da ist die Welt. So ist es ja leider nicht, sondern diese Strömungen sind ja auch unter den Christen. Die, die sich Christen nennen, ist ja schon so. Ich will auch nicht mit dem Finger zeigen, aber diese Tendenzen und Anschauungen, da gibt es ja ganz bekannte Theologen in Tübingen, so die Sachen sagen, das kann man gar nicht glauben, was die sagen. Ich glaube, dass jeder, also sowieso wir, die wir seitdem wir mit der alten Lutherbibel rumlaufen, also wir werden garantiert unter den Christen als erzkonservativ eingestuft, wenn uns einer sieht. Boah, du meine Güte, hat keiner eine gute Nachricht dabei. Alle das ernste Wort hier. Und da sind wir schon Außenseiter, wir hier. Herzlich willkommen bei den Außenseitern. Nur, wenn es uns wirklich um Jesus geht, um die Vergebung geht, um die Gnade geht, dann können wir sogar stolz darauf sein. Weil Jesus sagt in Lukas 6, glücklich seid ihr, selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Der lobt uns dann sogar, wenn wir das aber sagen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpfen und euch in Verruf bringen, um des Menschensohns willen. Lukas 6, 22. Also, das ist doch gar kein Wunder. Es ist eher gefährlich, wenn das alles viel zu gemütlich aussieht, wenn zu wenig Abers da sind. Es gibt jetzt mehr und mehr Christen heutzutage, und das merke ich bei den Unterhaltungen, die durch diese Verwässerei in Glaubensnöte kommen, die das einfach zu liberal finden, wie das in Großkirchen auch, was da alles, die das einfach zu liberal finden, was da ist. Und es gründen sich heute schon Gemeinden, die ganz, ganz bewusst erzkonservativ, allein die Bibel. Es ist interessant, dass es nötig ist, dass das christliche Mäntelchen gar nichts mehr aussagt. Wenn einer sagt, ich bin Christ. Also ich weiß nicht, ob man dazu jetzt extra neue Gemeinden gründen muss. Schöner wäre es, wenn die Alten sich zurückerinnern an das, was in der Bibel steht. Aber natürlich, all diese Dinge, die bringen uns selbst an eine Frage, wonach wir letztlich unser Leben ausrichten. Sind wir bereit, darauf zu verzichten, mit dem Zeitgeist, mit dem Allem mitzuschwimmen und einfach sein Wort allein? Sind wir bereit, dass wir ausgegrenzt, blöd angeguckt, dumm angeschwätzt, sind wir bereit dazu? Ja, da müssen wir nur Jesus ansehen, wie es bei ihm war. Dann sind wir in der Nachfolge Jesu. Da lobt er uns, sagt, guck, es geht euch wie mir. Mich haben sie auch komisch angeguckt. Und da können wir froh sein, dass es uns nicht wirklich wie Jesus geht, der ja nicht nur ins Abseits gestellt wurde, sondern den hat man ja geschmäht und verhöhnt und schreckliche Geschichte vor seinem Tod am Kreuz. Gut, wir wissen, er hatte ja auch die Wahl gehabt, so wie du und ich heute auch die Wahl. Er hatte auch die Wahl. Die Bibel berichtet uns ja, der war so sehr Mensch, dass er die Wahl hatte im Garten Gethsemane, wo er gerungen hat. Er war nicht nur Gottes Sohn, er war echt Mensch und war angefochten und hat die Wahl gehabt und hat gekämpft. Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wie vielleicht mancher von uns kämpft in Krankheit, in Verzweiflung, in Ängste, dass wir uns wünschen, dass der Herr uns das abnimmt. Und dann kommt aber auch bei Jesus das große Aber, Lukas 22. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, Vater, soll geschehen. Gut, und er hat sein Werk vollbracht. Es ist vollbracht, hat er sagen können. Also ich glaube, es wäre geschwindelt, wenn wir jetzt da so stark hinstehen und sagen, jawohl, ich bin gern ein Außenseiter. Das ist einfach unsere menschliche Natur. Das ist schwierig. In Konflikten blöd angeguckt, das ist nicht einfach. Und das war für Jesus auch nicht einfach und es tröstet mich. Aber wir haben es ja sogar besser als Jesus. Er hat rufen müssen, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das müssen wir nie rufen. Das soll uns ja Mut machen. So schwer trifft es uns gar nicht. Für uns gilt ja, ich bin bei euch bis an der Weltende, bis an dein Ende und der Weltende. Okay, deshalb ist trotzdem nicht einfach. Viele Menschen in unserer Umgebung, in der eigenen Familie, drumherum, sind einfach nicht gläubig und haben da kein Verständnis dafür. Und da werden wir halt dann dumm angeguckt. Und ja, gut, ja, vielleicht ist manches dann, sind wir da ein bisschen ausgegrenzter oder einsamer oder alleiner oder müssen auf manches verzichten, wenn wir unser Aber wirklich deutlich leben. Und das müssen wir uns fragen, tun wir das überhaupt, das Aberleben? Jesus hat es uns vorgelebt und wir sehen an Jesus, was er für diese gerade Entscheidung dann empfangen hat. Er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferweckt worden. Das ist auch unser Geschenk, das uns versprochen ist. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Er hat ihn verherrlicht an seine Seite. Und Jesus ist vom Herrn Gott bestimmt zum Herrscher und Richter über alle Völker. Vor ihm werden alle ihre Knie beugen müssen. Und Jesus aber hat dazu geführt, dass unzählige Menschen das als frohe Botschaft, einfach das ist ein Beweis dafür, dass er den Tod überwunden hat. Also zumindest schon auf dem Papier gibt es zurzeit 2 Milliarden Christen. Das ist doch ein Wort. Immerhin. Durch Jesus, durch sein Aber. Und was verspricht Jesus denen, die bereit sind, ihm zu folgen? Johannes 10, ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Gottes Kinder, was für eine Verheißung. In der Ewigkeit sind Christen sogar dazu berufen, mit Jesus zu richten. 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Unglaubliche Verheißungen, aber die gelten nicht nur für die zukünftige Welt, sondern auch für dieses Leben hat Jesus uns zugesagt, Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie, Jesu Jünger, das Leben und volle Genüge haben sollen. Ja, er ist gegangen und hat uns berufen, dass wir diese tollen Verheißungen und Nachrichten in die Welt tragen. Und so können wir sagen, dass dieses Aber, das Jesus gesagt hat, das Josua gesagt hat, uns näher zu Jesus bringt, wenn wir da klarer sind in unserem Weg. Aber der Satz geht ja noch weiter. Also ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Also jetzt lege ich die Betonung auf mein Haus. Also wir können dadurch annehmen, dass der Josua verheiratet, Kinder, also da gab es eine Familie. Ich aber und mein Haus. Also hat er hier jetzt nicht nur für sich eine Aussage getroffen, sondern ziemlich sicher hat seine Frau die gleiche Meinung vertreten. Also die gemeinsam haben diese Meinung vertreten. Das ist ein schönes Beispiel. Der Mann und die Frau sind hinter dem gleichen Ziel und da können wir jetzt über die Ehe von damals und heute viel spekulieren. Hat sich ja unglaublich viel getan. Und ich will ein paar Gedanken jetzt da zur Ehe, obwohl viele Geheimnisse ich nicht verstanden habe. Also im Epheser 5 könnt ihr nachlesen, die Rolle von Mann und Frau. Und da sagt der Paulus, es ist ein Geheimnis. Also es ist, braucht ein Eheleben lang, dahinter zu steigen. Aber grundsätzlich sehe ich das Problem, dass heute nicht mehr akzeptiert wird, was die Bibel über die Ehe sagt. Punkt. Das ist nicht mehr so. Gott erschuf zuerst den Adam, dann sah er, dass es nicht gut war, dass der Mensch alleine ist. Und Adam wurde deshalb eine Gehilfin gegeben, Eva. Und es wird von vielen nicht akzeptiert. Es hört sich ja blöd an, also eine Gehilfin. Wer will schon Gehilfin sein? Wobei ich ganz sicher bin, dass Gehilfin nicht im Sinne von Sklavin oder Dienerin gemeint ist. Es sind einfach unterschiedliche Aufgaben, die Gott für die Ehe sieht. Und ich denke, das kann, also Gehilfin kann durchaus auch bedeuten, dass eine Gehilfin manchmal bessere Ideen und Ansichten hat als der Mann. Ganz oft wahrscheinlich sehe ich bei manchen Männern hier. Und da hat sich seit damals ja nichts geändert daran. Aber ein ernstes Problem ist, dass gerade heute auch in gläubigen Ehen, dass die Frau sich eben nicht als Gehilfin definiert sehen will, sondern jede Frau will eine eigenständige, emanzipierte Person sein. Das ist einfach, das ist so wie das heute halt ist. Jeder kann alles. Da habe ich auch gar nichts dagegen. Hier geht es mir um, wie hat Gott für eine Ehe die Aufgaben verteilt? Und das sehe ich anders. Lest Epheser 5. Ich kann es halt nicht, ich kann es nicht ändern. Es steht da. Ich kann es nicht ändern. Ich achte jede Frau sehr. Ich meine, jetzt muss man mal sehen, was Epheser 5 auch beschreibt. Also, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Also, das ist keine Dienerin und keine Sklavin. Das ist schon ganz klar. Also, da muss man schon sehen, dass beides Geschöpfe Gottes sind und vor Gott eben gleich da sind, aber es gibt hier andere Aufgaben. Und ich denke, wer das nicht achtet, der lebt gegen die Schöpfungsordnung, der lebt gegen das, was Gottes Wille ist. Und was nicht nach Gottes Willen gelebt wird, das hat auch keinen Segen. Guckt die vielen Ehen an, warum ist da kein Segen da? Weil die, weil die Ordnung nicht geachtet wird. Und das ist ja ganz wichtig, Gehilfin heißt doch nicht, dass es ein Heimchen am Herd ist, eine Gehilfin. Da müsst ihr einfach mal die Frauen im Alten Testament euch anschauen, da werdet ihr staunen. Lest einfach mal Sprüche 31. Das ist das Lob der tugendhaften Frau, wie köstlich es ist. Wir Männer können richtig glücklich sein, wenn wir so eine Frau gefunden haben. Können wir uns glücklich preisen. Sie ist kostbarer als Gold. Kannst nicht aufwiegen, so eine Frau. Also die Bibel stellt die Frau schon als etwas Tolles dar. Das darf man da nicht übersehen. Und wenn ihr biblische Frauen, denkt bloß mal an Esther, an Sarah, an Deborah, überlegt mal, dann wisst ihr, was ich meine. Was für tolle Frauen das waren. Und sogar wenn ich an Maria, die Mutter Jesu, denke, die hat da völlig eigenständig gehandelt, obwohl sie verlobt war, als der Engel da kam. Auf jeden Fall hat sie an Josef nicht informiert vorher. Also das waren starke Frauen. Aber es gibt eine Ordnung in der Bibel. Was mir bei christlichen Ehen aufgefallen ist, bei vielen, dass es da ein Problem gibt, das ist ziemlich ähnlich. Die jungen Leute, solange sie ledig waren, waren sie gute Mitarbeiter in der Gemeinde. Und nach der Hochzeit ist die Zeit irgendwie knapp geworden. Also als ob, wenn man heiratet, das nur noch die Hälfte der Zeit übrig bleibt. Und mir leuchtet es nicht ein, aber die Ursache ist ganz einfach. Egal, ob jetzt er oder sie in der Gemeindearbeit stand, plötzlich hat der andere das halt nicht so gern gesehen. Sozusagen hat den anderen nicht freigegeben für diese Aufgabe. Ein oder zweimal in der Woche oder am Sonntag. Obwohl noch gar keine Kinder da sind. Ich bin fest überzeugt, es kann nicht die Aufgabe einer biblischen Ehe sein, dass man sich Zeit für Gott wegnimmt. Das kann es nicht sein. Natürlich jetzt am Anfang, als Gott die Ehe stiftet, da sagt er, wachset und mehret an erster Stelle. Aber an nächster kommt schon, dass sie gemeinsam den Garten Eden bearbeiten. Und deshalb gilt für eine christliche Ehe, der Sinn der christlichen Ehe ist, dass man gemeinsam besser das Reich Gottes bebaut, als man das einzeln kann. Dass man sich hilft dabei auf diesem Weg und nicht hindert auf diesem Weg. Und okay, ja, Nachfolge ist immer Opfer. Was erwarten wir? Ist immer Opfer. Aber Gott hat uns ja nicht in die Welt gesetzt, dass wir in einer Spaßgesellschaft, das ist auch heute Spaßgesellschaft, mehr Freizeit, mehr Spaß leben, sondern Gott hat uns in die Welt gesetzt, damit wir gemeinsam Reich Gottes bauen. Und das sollen wir in einer Ehe besser können als alleine, deshalb hat er uns Partner gegeben. Partner. Und genau das wollte Josua hier sagen mit seinem Satz. Ich aber und mein Haus. Wir gemeinsam sagen aber und treten ein. Also, ich glaube, der Josua, der würde sich sowas von freuen, wenn gerade sein Beispiel dazu führt, dass Ehepaare nicht die Zeit halbieren, sondern verdoppeln, wie sie für den Herrn arbeiten können. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und hier möchte ich das Dienen betrachten. Also gerade für einen, der Diener von Mose war, also Diener ist ja jetzt nicht gerade so glorreich, finde ich das interessant, dass er dieses Wort benutzt. Also uns sagt es ja heute nichts mehr. Ich meine, in früheren Zeiten, da gab es ja Diener, aber heute, also Dienen und Diener ist ja out. Diener gibt es halt nicht mehr. Ich habe da so einen Satz gelesen, bei uns geht es eher ums Verdienen als ums Dienen. Das beschreibt so, wie die Welt heute ist. Das bringt mehr Ansehen, wenn man genügend verdient, als wenn man dient. Deshalb ganz wichtig, dass wir da zurückdenken, was hat das Wort Dienen in der alttestamentlichen Zeit bedeutet. Also wenn man den alten Text liest, im Alten Testament, da wo Luther mit Diener oder Knecht übersetzt, heißt es im Urtext Sklave. Das war ein Sklave. Also sagt Josua, ich und mein Haus, wir wollen Sklave Gottes sein. Was ist ein Sklave? Ein Sklave gehört sich nicht selber, ein Sklave gehört dem Herrn. Sein Leibeigener, der ist gekauft worden von irgendeinem, das ist wie ein Schrank. Also der hat ihn gekauft, der gehört ihm, fertig. Und ein Schrank, der kann auch nicht sagen, stell mich in den Schatten, die Sonne macht mich hier blass, oder ein Schrank ist halt ein Schrank. Das war auch so, dass der den Sklaven gekauft hat, der konnte auch sagen, dreh ihn den Hals rum. Der konnte über sein Leben entscheiden. Der war nix, der Sklave. Und wenn einer Sklave war, dann blieb der sein Leben lang Sklave. Sklave war Sklave. Er hat keinen Anspruch auf von wegen 30 Tage Urlaub oder so. Sklave war Sklave. Und das sagt der Josua. Ganz freiwillig sagt er, ich und mein Haus, wir wollen Sklave Gottes sein. Und das macht es schon deutlicher. Das ist halt immer so, was kostet die Nachfolge? Da wollen wir mal gucken, was so übrig ist und das geben wir der Nachfolge. Aber sowas, das macht uns klar, die Nachfolge kostet alles. Das haben wir halt nicht gern. Aber so ist es. Und der Josua war nicht der Einzige, der das so gesehen hat. In Römer 1 sagt Paulus von sich, Paulus, ein Knecht, Sklave, Jesu Christi. In Philipper 1, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, also Sklave Jesu. Das Interessante ist ja, dass Jesus das gar nicht fordert, ganz im Gegenteil, Johannes 15, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid. Natürlich hat er uns aus dieser Sklavenschaft befreit. Wenn wir Kinder Gottes sind, können wir natürlich nicht mehr Sklaven sein. Aber hier geht es ja um eine Haltung der Nachfolge. Was für eine Herzenshaltung habe ich in der Nachfolge? Bin ich Kronprinzchen? Das denke ich manchmal, habe ich gestern wieder so eine türkische Familie, wenn die dann einen Jungen haben. Boah, der hat schon ein Smoking angehabt, der Kleine. Und also, wo ich gedacht habe, ich meine, mit welchem Selbstverständnis wächst so ein Junge dann auf? Der ist doch der Größte schon als Kind. In welcher Haltung leben wir unser Christsein? Josua, Paulus, Timotheus, viele ernsthaften Christen, die begeben sich freiwillig in diese Herzenshaltung. Was hat die dazu gebracht? Ist dir schon mal eingefallen, dich als Sklave Jesu zu sehen? Was steckt dahinter? Im 1. Petrus heißt es, ihr wisst, dass ihr nicht mit verderblichem Silber oder Gold losgekauft wurde, sondern mit dem teuren Blut Christi. Losgekauft. Ich habe vorhin gesagt, der Sklave war ein Leben lang Sklave. Natürlich gab es die Möglichkeit, dass ein anderer kam und hat genügend Geld gezahlt, damit er ihn loskaufen konnte. Waren wir schon mal Sklaven? So leid mir es tut, Johannes 8, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht, also der Sündesklave. Wer sündigt, der hat gesündigt und der kann nie vollkommen vor Gott dastehen, ohne Erlösung. Und deshalb war jeder Mensch, bevor er sich bekehrt hat und Jesu angenommen hat, ja, war verkauft an Satan, an den Teufel, sein Sklave, an seiner Kette. Und Jesus kauft uns los, freigekauft, durch sein Blut. Jetzt ist aber so, wenn Jesus dich Sklaven loskauft, wem gehörst du dann? Nicht dem Zeitgeist, nicht dir selber, dann hast du einen neuen Herrn. Und deshalb, wenn Josua sagt, Sklave Gottes, ist das ganz richtig. Und das sollte auch unsere Herzenshaltung sein. Wir sind losgekauft worden, einem neuen Herrn. Und zwar mit Haut und Haaren, mit allem. Im Epheserbrief heißt es, die ihr versiegelt seid mit dem Heiligen Geist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Lösung, dass wir sein, nämlich Jesu, Eigentum würden. Sklaven, sein Eigentum. Also im rechtlichen Sinne, aus Gottes Sicht, sind wir Sklaven Gottes. Aber ihr wisst ja schon, dass Gott nicht so ist, dass Gott ein liebender Gott ist. Er sieht uns als Kinder, seine Kinder an. Und Jesus nennt uns seine Freunde. Was für ein schönes Bild. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, mit welcher Herzenshaltung wir diese Freundschaft und diese Kindschaft leben. Da können wir dann nicht wie der verwöhnte kleine Junge, gib mir Smarties oder aufbegehren. Und das ist der Grund, warum sich Menschen, die Jesus wirklich nachfolgen wollen sich gerne in diese Herzenshaltung begeben. Ich habe da eine Geschichte gelesen aus Amerika, da wisst ihr, da hat es ja noch gar nicht so lange her, hat es noch Sklaven gegeben. Und dann hat man das Gesetz geändert und die Sklaven sind frei geworden. Ich habe da so eine Geschichte gelesen von so einer Sklavenfamilie, die, obwohl sie frei geworden sind, dann freiwillig da geblieben sind auf so einer Farm, weil sie gesagt haben, da haben wir Arbeit, da haben wir Brot, hier, da ist unser Zuhause, uns geht so gut. Die sind dann freiwillig da geblieben, wo sie vorher Sklaven waren. Und so ist es bei den Gläubigen. Wir wissen doch, dass Gott uns so gut versorgt. Wir waren Sklaven der Sünde, er hat uns befreit. Jetzt sind wir so dankbar, als bleiben wir freiwillig da. Jetzt sind wir Sklaven Gottes, freiwillig, weil es uns so gut geht. Jesus hat uns zugesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da sind wir auf der richtigen Seite. Weil diese Macht und Gewalt, die wird er für seine Nachfolger einsetzen. Ich habe schon vorhin gesagt, ich will ihnen Leben und volle Genüge geben. Uns soll es gut gehen. Und einfach, wie ich auch schon erwähnt habe, mehr noch, er will uns den Heiligen Geist in Fülle geben. Der Geist, der die Kraft aus der Höhe ist, wir sollen diesen Geist nutzen und haben. Am Ende, aus christlicher Sicht, ist es eine Ewigkeit besser, Sklave Jesu zu sein, als der eigene Herr, der verloren geht. Und warum handelt es Josua, Paulus, Timotheus und viele ernsthaften Christen so? Weil sie einfach Werkzeug sein wollen, weil sie sich gebrauchen lassen wollen, weil sie einen Sinn in ihrem Leben haben wollen, der Gott ihnen ja ausgesucht hat. Und Gott hat ja ganz klar gesagt, was er will. Das ist mein Acker hier und ich will, dass der Acker bestellt wird. Und ich brauche Arbeiter. Ich will Ernte haben. Deshalb seid ihr da. Das ist eure Aufgabe. Und natürlich, schon Jesus sagt es und weiß es, das ist ein riesiger Acker und wenige Arbeiter. Matthäus 9, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Vielleicht wenige sind der, die wirklich arbeiten. Ich denke, jeder Ort heute, also jetzt in diesen Ferien, macht jetzt gerade seine Bauarbeiten. Egal, wo ich hinfahren will, Umleitung, kommt man nirgends hin. Also... Ich wollte nach Glatt, nur da muss man über Sulz und was weiß ich, wo man da über rumfahren muss, um irgendwo hinzukommen. Und wenn man an den Baustellen vorbeifährt, dann sieht man, da gibt es einen Schaff und drei Gucks. Also irgendwie so ganz wichtige Leute, die stehen da mit dem Fernglas oder mit dem Rohr oder mit dem Stab oder irgendwas und mit dem Zettele und irgendwie. Und ein armer Mensch, da wundert es mich nicht, dass die Baustellen so lang dauern. Viel zu viel Gucks und zu wenig Schaffs gibt es da. Ja, das ist heute schwierig. Wer ist denn bereit, so richtig sich reinzuhängen? Und dieses Wort hier von Josua, das gibt uns die Frage, sind wir bereit mit unserer Ehe, unserer Familie, sind wir bereit, uns dem Herrn ganz Sklave hinzugeben, so wie Josua das getan hat. Und ihr könnt es lesen, der Josua ist nicht schlecht damit gefahren. Die Verheißungen sind groß. Wir wissen am Ende, das, was uns erwartet, ist so glorreich, der Weg dahin ist schwierig. Und ich wünsche uns, dass uns diese Gedanken Mut machen auf diesem Weg und dass wir diese Beispiele haben. Wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dann gibt es keinen Moment, wo er nicht bei uns ist, auch wenn wir es nicht spüren. Er ist bei uns und dies ist eine tolle Verheißung. Und am Ende wohl dem, der mit Josua sagen kann, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Amen. Und ich bete noch. Vater, wir danken dir für Josua, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die vielen Beispiele der Bibel, die uns helfen zu erkennen, wie wir dir besser nachfolgen, wie wir dir besser dienen. Und Vater, wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, dabei zu erkennen, wie wir da mehr und mehr auf dich zuwachsen können, dass wir die Bequemlichkeit abschütteln und dass wir auch ja, öfters das Aber uns trauen zu sagen und klare Position beziehen für den Weg, den wir auf dich zugehen. Wir bitten um deinen Segen darum und beten durch Jesus. Amen.